Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Letztes Mal hat es ja nicht mehr gereicht mit der Zeit, um die letzten Kapitel von Sacharja, die Kapitel 12 bis 14, zu studieren. Und das wäre so schade gewesen, wenn wir da einfach im Eiltempo über diese Kapitel hinweggegangen wären. Und so habe ich beschlossen, dass wir diesen letzten Teil nochmals dafür umso ausführlicher heute miteinander dran nehmen. Und so können wir dann nächstes Mal den letzten der 12 kleinen Propheten dazu nehmen und dann ist diese Serie in sich geschlossen mit den 12 kleinen Propheten. Dann geht es weiter mit anderen Bibelbüchern. Wir haben gesehen, das Prophetenbuch von Sacharja wurde verfasst in der Zeit um 520 vor Christus. Das Thema ist Gottes tröstliche Zukunftsabsichten für die Stadt Jerusalem. Der Prophet Sacharja hat diese Kapitel geschrieben im Blick auf die Juden, die damals eben aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt waren, ganz von Null an wieder beginnen mussten und sie erlebten viel Feindschaft von fremden Völkern im eigenen Land. Der Prophet Sacharja hat sie ermutigt im Blick auf die Zukunft. Gott hat mit der Stadt Jerusalem Herrliches im Sinn. Und das sollte in dieser schwierigen Gegenwart damals den Juden Mut machen, treu zu bleiben und ganz klar den Weg voranzugehen. Ich lese nochmals die Kurzzusammenfassung Sacharjas vor. So kann man in wenigen Sätzen das Buch umschreiben. Jerusalem soll zwar lange Zeit ein Spielball der Weltmächte sein und dabei viel Elend sehen, doch die bestimmte Zeit wird kommen, wann der Ewige sich Jerusalems in Gnade annehmen wird. Er selbst wird für diese Stadt kämpfen. Der gläubige Überrest wird auch kämpfen. Der Messias wird sein herrliches Weltreich errichten und Jerusalem zu dessen Hauptstadt erheben. Das Buch Sacharja, haben wir gesehen, besteht aus verschiedenen Hauptabschnitten. Zunächst der erste Teil, die Nachtgesichter des Propheten. Das waren die Kapitel 1 bis 6. Und dann kam ein weiterer Teil, Kapitel 7 und 8. Da ging es um verschiedene Fragen zum Thema Fasten und Fastentage. Und dann kommt eigentlich der dritte Hauptteil, die Kapitel 9 bis 14. Und da haben wir aber gesehen, diese Kapitel sind nochmals ganz eindeutig, ganz klar zweigeteilt. Also die Kapitel 9 bis 11 sind für sich ein Block und die Kapitel 12 bis 14, die wir heute betrachten, ein in sich geschlossener Block. Es geht in diesen Kapiteln ganz besonders um den Messias, den verheißenen Erlöser. Aber in dem ersten Block, 9 bis 11, ist der besondere Schwerpunkt gelegt auf das erste Kommen Jesu. Auf den leidenden Messias, der auf dem Esel nach Jerusalem reiten wird, Sacharja 9, Vers 9. Der gute Hirte, der von seinen eigenen Schafen verworfen wird und schließlich für 30 Silberlinge schmählich verkauft werden sollte, Sacharja 11. Es wird auch manchmal gesprochen über das kommen in Macht und Herrlichkeit, aber so der Akzent liegt auf dem ersten Kommen Jesu, der verworfene Messias. Und jetzt die Kapitel 12 bis 14, die legen den Akzent auf den triumphierenden Messias. Der Jesus, der ein zweites Mal wiederkommen sollte, um nicht mehr zu leiden, sondern um seine Herrschaftsansprüche auf diese Welt geltend zu machen, um seinen Herrschaftssitz in Jerusalem einzunehmen. Auch in diesem Block wird nicht nur der triumphierende Messias besprochen, sondern es wird gezeigt, der triumphierende ist derselbe wie der, der einmal gelitten hat. Also sehen wir, in beiden Kapiteln wird auch die andere Seite gezeigt, aber der Akzent ist 9 bis 11, der leidende Messias, 12 bis 14, der herrschende Messias. Aber die Kapitel machen klar, es gibt nur einen Messias, der in zwei Phasen erscheinen sollte. Das ist für uns alles so selbstverständlich. Aber man muss wissen, im Judentum hat man zwar erkannt, es gibt Beschreibungen von einem Leidenden und Beschreibungen von einem herrschenden Messias. Und so hat sich die Idee entwickelt, es gäbe zwei verschiedene Messias. Der Leidende und der Herrschende. Und so kann man das eben in der rabbinischen Literatur finden. Da wird gesprochen von dem leidenden Messias als dem Maschiach ben Yosef, der Messias, Sohn des Josef. Und das ist der Leidende, der so leidet, wie Josef gelitten hat und von seinen Brüdern verworfen worden ist. Und den anderen Messias, wie sie meinten, einen anderen, den herrschenden Messias bezeichneten sie als Maschiach ben David, der so wie David auf dem Thron sitzen und herrschen sollte. Nun ist ja interessant, Josef war zwar der Leidende, von seinen Brüdern verworfen, aber später wurde dieser selbe Josef der herrschende Josef, der nicht nur über Heiden regiert hat in Ägypten, sondern schließlich auch über seine Brüder. Über seine eigene Familie, die mussten sich schließlich vor ihm beugen. Und seine Herrschaft anerkennen. Und wenn wir das Leben von David anschauen, ja, David war nicht immer der Herrschende, sondern er hat lange Zeit gelitten unter der Verfolgung seines eigenen Volkes, unter der Regierung von König Saul. Er war einmal der verworfene David und erst später wurde er der anerkannte König. Und so sehen wir gerade in diesen beiden Personen, Josef und David, wie der Leidende derselbe ist wie der Herrschende. Aber zuerst das Leiden und dann das Herrschen. Das hat der Herr Jesus seinen Jüngern, die er auf dem Weg nach Emmaus begleitet hat, klar gemacht in Lukas 24. Sie waren niedergeschlagen. Sie hatten gehofft, Jesus sei der, der Israel erlösen sollte, und jetzt ist alles für sie so anders gekommen. Er wurde gekreuzigt. Und da erklärte Jesus in Lukas 24, Vers 25, und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, also auch Zacharia, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also er sagt, ihr seid unverständig, ihr habt ein lahmes Herz, ihr glaubt nicht an alles, was die Propheten gesagt haben. Ihr habt nur das gesehen mit dem herrschenden Messias, aber das ist ja nicht alles. Ihr müsst alles glauben. Und dann zeigt der Herr Jesus, musste nicht der Christus, das ist das griechische Wort für Messias, musste nicht der Messias dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Also zuerst leiden und dann Herrlichkeit. Und das hat der Herr Jesus anhand des ganzen Alten Testaments ihnen gezeigt. Und die Reaktion war diese, Vers 32, und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Das führt zu einem brennenden Herzen. Wenn so die Schrift geöffnet wird und wir den leidenden und den herrschenden Messias sehen. Noch eine Stelle. 1. Petrus 1. Da erklärt dieser Apostel in Vers 9. Er spricht von der Errettung und sagt, Vers 10, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Petrus macht klar, die Propheten haben nicht immer einfach alles verstanden, was ihnen geoffenbart wurde, sondern sie haben darüber nachgedacht, wie müssen wir diese Dinge einordnen. Und sie haben also nachgesucht, wie ist das alles gemeint mit dem Messias. Aber Petrus sagt, sie haben nachgedacht über diese Leiden, die auf Christus kommen sollten, und über die Herrlichkeiten, die danach kommen sollten. Also sie haben diesen Unterschied gesehen, auch diese Reihenfolge. Zuerst leiden, dann herrschen. Und das ist ein wichtiger Grundsatz überhaupt für das christliche Leben. Der Apostel Paulus hatte auf der ersten Missionsreise verschiedene Gemeinden gegründet. Kurze Zeit später besuchte er alle diese Gemeinden wieder. Und die zentrale Botschaft, die er diesen Gemeinden dann weitergegeben hat, fasst Lukas in Apostelgeschichte 14 so zusammen. Vers 22 oder Vers 21 am Schluss. Indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Also zuerst leiden und dann in die Königsherrschaft eingehen, in das Reich Gottes. Ja, jetzt gehen wir zum Bibeltext in Sacharja, den wir auf dem Skript haben. Es fällt auf, hier sind es nicht mehr so schöne poetische Zeilen, wie wir das uns so oft gewohnt waren, jetzt bei den kleinen Propheten. Aber hier ist es so, Sacharja 12 ist in Prosa geschrieben. Aber wir sehen dann später in Kapitel 13, Vers 13, da ist es wieder Poesie. Und darum habe ich dann wieder die poetischen Verszeilen im Hebräischen auch im Deutschen sichtbar gemacht. Ich lese Sacharja 12, Vers 1. Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel. Spruch des Ewigen, des Ausspanners des Himmels und Gründers der Erde und Bildners des Geistes des Menschen in seinem Innern. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung Jerusalems. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Und es werden sich gegen sie versammeln alle Nationen der Erde. Zunächst mal bis hierher. Wichtig ist, Vers 1 macht klar, wer in diesem Text spricht. Das wird ganz, ganz wichtig sein im Weiteren. Ich sage nur noch nicht, warum. Ist also ganz klar, wer spricht, Ausspruch des Wortes des Ewigen über Israel. Spruch des Ewigen. Im Hebräischen steht das Wort, der Eigenname Gottes, Yahweh. Vier Konsonanten, J, H, W, H. Yahweh heißt im Deutschen der Ewigseiende, der Unwandelbare. Die hebräische Wortwurzel HVH, Hava, bedeutet Sein. Und so ist Yahweh einfach der Seiende. Also der, der Leben in sich selbst hat. der nie einen Anfang hatte, nie ein Ende haben wird und der allein eben Geschöpfen Leben geben kann. Er spricht. Und dann haben wir noch weitere drei Namen Gottes. Es lohnt sich ja beim Bibellesen, jeweils die Namen Gottes mit einer speziellen Farbe anzustreichen. Ich habe das vor Jahren begonnen so zu machen und da hat man dann bald einmal eine Sammlung von Hunderten von Namen Gottes beieinander. Und jeder Name sagt eben über das Wesen Gottes etwas aus. Durch diese Namen offenbart sich Gott, wer er ist. Und so haben wir also hier einen zweiten Namen, Ausspanner des Himmels, dann Gründers der Erde und Bildners des Geistes des Menschen in seinem Innern. Ausspanners des Himmels. Was bedeutet das? Nun, dieser Ausdruck, dass Gott die Himmel ausspannt, ausbreitet, findet sich in einer ganzen Reihe von Bibelstellen. Auch in Jesaja, in den Psalmen. Es war immer schwierig, sich darunter etwas Genaues vorzustellen. Aber heute, wo man zum Beispiel mit dem Hubble-Teleskop sieht, es muss im ganzen Weltall etwa 100 Milliarden Galaxien geben. Also solche spiralförmigen Sterneninseln mit je etwa 100 Milliarden Sternen oder Sonnen, ist ja das Gleiche. Von Auge kann man von diesen Galaxien praktisch nichts sehen. Nur von unserer Galaxie, zu der wir gehören, mit unserer Erde und unserer Sonne, da sieht man in schönen Nächten die Milchstraße. Scheinbar so ein weißer Nebel. Da haben die Alten früher gemeint, in ihrer mythologischen Fantasie, das sei Milch, die ausgeschüttet worden ist. Und darum haben das Milchstraße, griechisch Galaxie, genannt. Aber mit dem Teleskop haben wir schließlich erkannt, ja nein, all dieser ganze Nebel, es ist eine ganz dichte Ansammlung von einzelnen Sonnen, Sternen. Und die gehören alle zu dieser Sterneninsel, zu dieser Spirale, mit etwa in unserem Fall etwa 200 Milliarden Sonnen. Ein gewaltiges Ordnungssystem. Aber man kann von uns aus, von der Schweiz aus, einen Nebelfleck von Auge sehen. Das ist der Andromeda-Nebel. Und der hat sich herausgestellt als eine weitere solche Sterneninsel. Mit etwa 100 Milliarden Sonnen. Aber sonst sieht man keine mehr. Von Südafrika aus, dort sieht man noch zwei solche Nebel. Die große und die kleine Magellanische Wolke. Und das sind auch Galaxien mit etwa 100 Milliarden Sonnen. Aber sonst sieht man gar nichts weiteres. Das heißt also, wenn wir irgendwo isoliert im Weltall sein würden, die Sonne und die Erde darum herum, würden wir eigentlich nachts gar nichts sehen. Der Sternenhimmel wäre schwarz. Aber weil wir in eine Galaxie hineingebunden worden sind, sehen wir überhaupt einen Sternenhimmel nachts. Denn alle Sterne, die man sieht, jetzt abgesehen von diesen drei Flecken, die ich erwähnt habe, sind Sterne aus unserer Galaxie. Aber mit den modernen Teleskopen und ganz besonders mit dem Hubble-Teleskop konnte man sehen, es gibt mindestens etwa 100 Milliarden weitere solche Sterneninseln. Und was man auch sieht, ist, aufgrund der Natur des Lichtes, je weiter die Galaxien von uns entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich. Und was normal ist, man sieht sie in allen Richtungen von der Erde zur Hauptsache wegbewegen. Und das war eine Entdeckung im 20. Jahrhundert. Ja, das Weltall dehnt sich aus. Da hat man daraus geschlossen, ja, also in der Vergangenheit muss das Weltall kleiner gewesen sein als jetzt. Denn es dehnt sich ja aus. Und im atheistischen Unverstand hat man das noch weiter zurückrechnen wollen und hat schließlich gesagt, ja, wenn alles so, sich so ausbreitet, dann muss doch einmal alles beieinander gewesen sein. Und dann gab es eben den Big Bang, den großen Knall, den Urknall und dann hätte alles begonnen. Aber das ist in sich eine so unsinnige Idee, weil man ja weiß aufgrund der Naturgesetze, wenn die ganze Masse des Weltalls an einem Punkt beieinander wäre, dann kann es ja nicht mehr knallen. Dann kann es nur noch machen. Ja, dann gäbe es ja ein schwarzes Loch. Die Masse zieht sich ja an gegenüber dem in das Zentrum hin. Und dann würde das die ganze Masse in sich zusammenfallen in einem schwarzen Loch. Und man kennt ja Orte im Weltall, wo solche schwarze Löcher da sind. Also wo die Materie verschluckt wird und nicht mehr herauskommt, weil dort so große Konzentrationen von Materie ist. Man nimmt übrigens an, bei all diesen Sterneninseln, also bei diesen Spiralgalaxien, dass im Zentrum ein schwarzes Loch ist, wo also alles eben kollabiert, in sich zusammenfällt. Ja, also wenn alles beieinander gewesen wäre, dann gibt es ja nur ein schwarzes Loch. Es kann gar nicht knallen. Drum die Frage ist keine dumme Frage, die muss man den Lehrern stellen. Was hat geknallt? Wer hat geknallt? Und er sagt, das ist eine dumme Frage. Es hat einfach geknallt. Ja, warum wissen Sie, dass es geknallt hat? Ja, wir sehen ja. Es gibt ja ein Weltall und es dehnt sich ja aus. Ja, aber das geht ja nicht mit dem Schwerkraftgesetz in der Physik. Und was sagen Sie dann? Und jetzt spreche ich von den ganz intelligenten Physikern unserer Zeit, die sagen, natürlich geht das nicht. Aber am Anfang gab es noch keine Naturgesetze. Also das heißt, man muss glauben, wenn man Atheist ist, den Anfang kann man mit Naturgesetzen nicht erklären. Der Anfang war, in dem Fall, wenn es nicht natürlich ist, übernatürlich. Ja, und die gleichen Leute können uns komisch anschauen und sagen, was ihr glaubt an einen übernatürlichen Schöpfer. Natürlich glauben wir an einen übernatürlichen Schöpfer, weil ohne mit natürlicher Erklärung geht es gar nicht. Aha. Ja, und die Bibel sagt das. Gott ist der Ausspanner des Himmels. Das ist ein Name Gottes. Aber die Bibel sagt nichts von einem Urknall. Sie sagt nur, dass Gott den Himmel ausbreitet, ausdehnt. Das ist wahr. Also kein Urknall, aber eine Ausdehnung des Weltalls, ja. Und darin sehen wir Gottes Macht, der eben nicht nur im Anfang alles erschaffen hat, sondern auch das ganze Weltall in seiner Hand hat, ständig. Er ist nicht nur der Erschaffer, sondern auch der Erhalter des Weltalls. Er ist auch der Gründer der Erde. In Hiob 38 stellt Gott Hiob aus dem Sturmwind die Frage, wo bist du gewesen zu der Zeit, als ich die Erde erschaffen habe? Das ist eine sehr demütigende Frage. Denn jeder von uns muss sagen, ja, dann war ich nirgends. Ich war nichts. Ja, also, was will ein Nichts gegen Gott aussagen? Also, Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Ja, hier in Sacharja spricht der Gründer der Erde. Das muss uns demütig machen. Niemand war da. Und es muss uns auch demütig machen, wenn wir sehen, eben wie mit der Urknalltheorie, wie unsinnig intelligente Menschen einfach zurückgerechnet haben und sich gesagt haben, ja, wenn sich's ausdehnt, dann muss es ja einmal beieinander gewesen sein. Das war der Anfang. Wenn mein jüngster Sohn, Haniel, er ist jetzt 10, sagen würde, Papa, heute mit 10 bin ich so groß. Oder vielleicht besser, so klein. Und er ist ein bisschen klein. Aber das wird nicht so bleiben. Und er sagt, ich weiß, bis 10 bin ich so groß geworden, jetzt weiß ich, wie groß ich dann mit 20 bin. Und dann kann ich auf dich herabschauen. Und mit 30 noch mehr. Ja, aber da macht er eine falsche Rechnung. Die Gegenwart oder auch die jüngere Vergangenheit ist nicht der Schlüssel für die Zukunft. Da macht man Fehlschlüsse. Und nun, wenn man also von dem, was man heute sieht, das Weltall dehnt sich aus der Gegenwart Rückschlüsse macht für den Anfang, für die Vergangenheit, dann gibt es eben Fehlschlüsse. Man sagt, dann war einmal alles beieinander. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, erster Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also das Weltall und den Planeten Erde. Und Gott hat genau festgesetzt die Maße. Wer hat ihre Maße bestimmt? Die Erde hat eine ganz bestimmte Masse und glücklicherweise nicht mehr. Denn wenn die Erde viel größer wäre, würden wir alle so zerdrückt und zerknirscht herumlaufen, weil wir so unter der Anziehungskraft leiden würden. Wie ein Pilot, wenn er die Schallmauer durchbricht und da eben ein Mehrfaches von Gewicht im Stuhl spürt. Also, auch gut, dass sie nicht kleiner ist. Denn dann wären wir so wie auf dem Mond, wo man ein bisschen hüpft und schon ist man da ein paar Meter vom Boden weg. Das wäre auch nicht so angenehm, oder? Sondern es ist genau so, dass es für uns gut ist, so zu leben auf der Erde. Und ich möchte noch dazu nehmen, Vers 2, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Gott sagt zu Hiob, so, jetzt sollst du einmal mir Unterricht geben über die großen Fragen der Welt. Ganz ironisch, oder? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Was will der Mensch schon sagen? Aber dieser Vers 2 ist ganz interessant. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Der Rat, das ist Gottes Plan mit dieser Welt, mit den Menschen. Und diesen Rat kann man verdunkeln mit Worten ohne Erkenntnis. Also der Mensch kann durch sein Reden, durch sein Schwatzen, kann er Gottes Ratschluss und auch Gottes Weisheit, die wir durch die Schöpfung erkennen können, kann er völlig verdunkeln. Und das ist ein aktuelles Thema in den Schulen. All das, was man in der Schule im Biologieunterricht und so weiter den Kindern beibringt, das wäre so ideal, um ihnen zu zeigen, dass Gott existiert und ein wunderbarer Gott existiert. Aber mit Worten ohne Erkenntnis wird das alles zugedeckt und verdunkelt. Und so, bevor Gott also über diese Dinge der Weltentstehung spricht, sagt er, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Und da kann jeder selber die Antwort geben. Ja, also das zu diesem Wort der Gründer der Erde. Und jetzt, was erstaunlich ist, Vers 7 in Hiob 38 sagt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Die Erde hat einen Eckstein. Was ist der Eckstein in der Architektur? Das ist ein Begriff aus der Architektur des Altertums. Der Eckstein war der erste Stein, den man auf ein Fundament auflegte. Und nach der Position dieses Steines wurden alle weiteren Mauern gebaut. Und Gott spricht also von einem Eckstein der Erde, nachdem alles weitere der Erde aufgebaut ist. Nun, die Erde ist eine Kugel. ist nicht wie ein Haus, viereckig oder so, ja? Oder rechteckig, räumlich. Nein, eine Kugel. Und das Zentrum, nimmt man ja an, aus berechtigten Gründen, ist ein fester Eisenkern. Und dank diesem Eisenkern haben wir auch den Magnetismus um die Erde. Und diesen Magnetismus brauchen wir unbedingt des Lebens notwendig, weil er gefährliche Strahlen aus dem Weltall abschirmt, damit wir überhaupt leben können. Aber da ist dieser Kern und dann kommen verschiedene Schichten darüber und dann ganz zu oberst kommen diese beweglichen Platten des Festlandes und auf denen wohnen wir. Ich habe ja heute Morgen erklärt, wie gerade im Land Israel, da kommen so zwei solche Platten zusammen und da in diesem Zwischenbereich ist ja dieses Tal, das Jordantal und das Tal des Toten Meeres abgesackt. Und darum ist es dort im Toten Meer 400 Meter unter dem Meeresspiegel, tiefster Ort der Welt. Also alles, alle weiteren Strukturen, auch das, worauf das Festland abgestützt ist, ist alles eigentlich ausgerichtet an diesem Eisenkern. Den kann man effektiv bezeichnen als den Eckstein. Und in Vers 6 sagt Gott, in was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Mitte der Eckstein und dann kommen diese weiteren Schichten und schließlich darüber, abgestützt auf diese Grundfesten, kommen die tektonischen Platten. Ja, also. Ja, das ist wieder etwas ganz anderes.
Im Psalm. Ist der Grundplan,
ja, aber wir können vielleicht später noch die Fragen, wegen der Aufnahme sollten wir die Fragen nicht dazwischen stellen. Der Herr Jesus ist der Eckstein der Gemeinde und wenn wir verstanden haben, was der Eckstein überhaupt sonst ist im Alten Testament, dann verstehen wir auch besser, was der Herr Jesus ist. Nach ihm muss sich alles eben ausrichten in der Gemeinde. Ja, jetzt haben wir also diesen Ausdruck gesehen, der Gründer der Erde und schließlich der Bildner des Geistes des Menschen in seinem Innern. Der Mensch hat einen Geist, der nicht materiell ist. Der Mensch ist ja nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 eine Einheit aus Geist, Seele und Körper. Und die Atheisten wollten ja das abstreiten, es gibt keinen Geist. Alles ist Materie. Aber interessant ist, heute, wo selbst liberale Theologen abstreiten, dass es eine Seele gibt, unabhängig vom Körper, kommen die Neurologen mit ganz neuen Einsichten. Ja, vor Jahren schon hat ja Wilder Penfield das Buch geschrieben, The Mystery of the Mind. Das Geheimnis des Mind ist das schwierig zu übersetzen, des menschlichen Geistes, so etwa. Und das war ein Mann, der hat viele Operationen durchgeführt am offenen Gehirn. Oder wenn man im Gehirn schneidet, das ist kein Problem, das macht keine Schmerzen. Aber man muss zuerst also die Platte oben öffnen, die Knochenplatte oben aufschneiden. Und da braucht es natürlich schon Betäubung. Aber dann ist der Patient wach und der Arzt muss jetzt genau wissen, wo ist bei diesem Patient die Region des Sprachzentrums. Und das macht er so, er zeigt zum Beispiel ein Bild, Dia, mit einem Schmetterling. Dann anästhesiert er eine Stelle, wo er denkt, das ist das Sprachzentrum, und sagt er, was sehen Sie? Der Patient wird ein bisschen unwillig, und dann lässt er wieder los, und dann sagt er, es ist ein Schmetterling. Aber ich fand das Wort nicht. Und dann wollte ich sagen Motte, aber ich konnte es auch nicht sagen. Ah, dann weiß er also, hier darf ich nicht schneiden, denn sonst kann er plötzlich nicht mehr sprechen. Und dann versucht er eine andere Stelle und da plötzlich der Patient macht so eine Zuckung mit dem Finger, dem rechten Finger, und sagt der Arzt, und Wilder Penfield hat etwa 1500 solche Operationen gemacht. Dann sagt er, warum haben Sie jetzt den Finger gehoben? Dann sagt der Patient, das habe nicht ich gemacht, das haben Sie gemacht. Ja, und so weiß er genau, wo was, weil bei jedem Menschen ein bisschen anders ist im Gehirn, weiß er, wo was ist und wo man schneiden darf, um einen Tumor herausholen und wo nicht. Und Wilder Penfield schreibt in diesem Buch, und das Erstaunliche ist, wir können alles Mögliche lokalisieren, wo man spricht, wo man versteht, wo man die Finger bewegt, wo man und so weiter, wo die Reflexe sind. Man findet keinen Ort, wo das Ich ist. Oder? Also da den Finger zucken macht, dann sagt der Patient, das haben Sie gemacht, nicht ich. Und so sagt er, es ist eigentlich eben so, das Gehirn ist wie ein Computer und da ist etwas, was mit diesem Gehirn denkt und arbeitet, aber es ist nicht Teil des Gehirns. Das ist Seele und Geist. Und hier wird Gott vorgestellt, er ist der Bildner, Fußnote, wörtlich der Töpfer des Geistes des Menschen in seinem Innern. Und der Geist des Menschen ist ja etwas, das sich entwickelt, schon im Mutterleib, und dann als Kleinkind. Und Gott ist es, der eben auch diesen Geist des Menschen in seinem Inneren formt, wie ein Töpfer den Lehm formt. Auch da sehen wir Gott, der nicht nur am Anfang einfach die Welt erschaffen hat und sich jetzt zurückgezogen hätte, sondern derselbe Gott, der auch das Weltall ausdehnt, er ist es, der unseren Geist in unserem Innern wie der Töpfer formt, von unserem Kindesalter bis ins Erwachsenenalter und auch dann weiter. Also dieser Gott spricht da zu uns in Zacharja 14, 12 bis 14. Jetzt Vers 2 habe ich schon gelesen. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Jetzt geht es eben um das Thema, das so zentral ist in Zacharja, Jerusalem. Und zwar in der Endzeit. Die Stadt Jerusalem soll eine Taumelschale werden für alle Völker ringsum. Was ist eine Taumelschale? Vers 3, Fußnote 3 habe ich erklärt. Man kann auch übersetzen, eine Schale des Schwankens. Das heißt, Jerusalem soll zu einer Trinkschale mit Alkohol werden, die das klare Denken verunmöglicht. Für wen soll Jerusalem so etwas werden? Nicht für die ganze Welt, für alle Völker ringsum. Das ist doch hochaktuell. Also die sollen richtig beginnen zu spinnen, wegen dem Gedanken Jerusalem. Die werden verrückt nach Jerusalem. Alle Völker ringsum, was ist das heute? Ja, Libanon, Syrien, Jordanien, dann ein bisschen weiter unten Saudi-Arabien und Ägypten. Und dann natürlich auch die Palästinensergebiete. Und darüber hinaus, ein bisschen weiter, das sind die direkt umliegenden, und dann kommt auch der Irak und Iran und so weiter und so fort. Für alle Völker ringsum. Ja, und da sind wir mittendrin, wie die islamisch-arabische Welt, die ist verrückt nach Jerusalem. Und es wird ganz klar gesagt, die arabischen Palästinenser, die fordern einen Staat, und zwar mit der Hauptstadt Jerusalem. Warum wollen die Jerusalem? Im Koran wird Jerusalem nicht ein einziges Mal erwähnt. Ja gut, sie kommen dann immer mit, aber in Sure 17 steht doch. Was steht in Sure 17? Ja, von dieser Nachtreise Muhammads zu der weit entferntesten Moschee. El-Aqsa. Weit entfernteste. Ja, das steht dort. Und die spätere islamische Interpretation sagt, Muhammad sei eines Nachts auf El-Burak, einem Pferd, dessen Sprünge so weit reichen wie das Auge, sei er von Mekka nach Jerusalem gegangen, hätte dort Al-Burak stehen gelassen, da wo heute die El-Aqsa-Moschee ist, dann sei er zum Felsen gegangen, der heute im Felsendom ist, und habe dort gebetet, und dann sei er in den Himmel gegangen zu Allah, habe die rechte Art des Betens gelernt, sei wieder runtergekommen und mit El-Burak vor Morgengrauen wieder in Mekka angelangt. Aber das ist eine spätere islamische Interpretation der 17. Sure. El-Aqsa hat offensichtlich zur Zeit von Mohammed einen Ort in der Nähe von Mekka gemeint. Und später, eben im 7. Jahrhundert, hat man den Felsendom gebaut und dann um 705 die Al-Aqsa-Moschee und hat eben diesen Namen aus dem Koran für diesen Ort benutzt. Aber Jerusalem kommt namentlich im Koran nie vor, auch nicht auf Arabisch Al-Quds, die Heilige, nie. Und trotzdem plötzlich jetzt in unserer Zeit wird Jerusalem so ins Zentrum gestellt, dass die Palästinenser, die muslimischen Palästinenser sagen, das ist der drittwichtigste Ort für Muslime. Zuerst kommt Mekka, dann Medina in Saudi-Arabien und dann kommt Jerusalem mit dem Tempelplatz. Und darum müssen wir unbedingt diesen Ort haben. Wie heißt der neueste Aufstand der Palästinenser gegen Israel ab 2000? Der wird genannt die El-Aqsa-Intifada. Das ist also nicht einfach ein Aufstand, sondern es ist der Aufstand des Tempelplatzes. Jerusalem müssen wir haben und der Iran ist bereit, über Millionen von Leichen zu gehen, indem er versucht, eine Atombombe herzustellen. Nun, wenn die Atombombe abgeworfen wird, dann werden nicht nur Juden sterben, das ist ja klar. Aber im Islam sagt man, wir sind so viele Leute, wenn da auch einige Millionen sterben würden, das sagen nicht alle so, ja, aber diese Meinung gibt es, wenn auch Millionen sterben, wir sind ja immer noch über eine Milliarde Muslime weltweit. Und es geht darum, wir müssen Jerusalem haben, um jeden Preis. Und der ganze Nahostkonflikt konzentriert sich auf Jerusalem. Die sind so verrückt nach Jerusalem, dass sie bereit sind, die verrücktesten Menschenopfer zu bezahlen, um diesen Ort zu haben. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Das ist eine Prophetie, die wir heute richtig so mit Händen greifen können. Eine Prophetie der Endzeit. Und in ganz Sacharja 12 bis 14 geht es um die Endzeit. Ich habe für mich begonnen zu sammeln, alle Prophezeiungen über die Endzeit, die schon erfüllt sind. Seit die Juden begonnen haben, zurückzukehren ins Land der Väter 1882 bis heute 2008, und da komme ich auf etwa 150 erfüllte Prophezeiungen. Und eine Prophezeiung ist, Jerusalem soll zu einer Taumelschale werden für alle Völker ringsum. Ich denke, im 19. Jahrhundert war dieser Gedanke völlig undenkbar. Wer hat sich für diese völlig heruntergekommene osmanische Provinzstadt Jerusalem interessiert? Jerusalem war hässlich, war wirklich, man musste sich als Jude überwinden, um dort zu wohnen. Das war nicht etwas Schönes, diese Altstadt von Jerusalem. Und die ganze Kanalisation war völlig am Boden. Die Türken mussten sogar extra englische Ingenieure damals bestellen, ob die kommen könnten, um Jerusalem zu sanieren. Also das war überhaupt nicht von Interesse. In dem Sinn, wie das jetzt heute ins Zentrum des islamischen Interesses gerückt worden ist. Jerusalem, eine Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung Jerusalems. Hier spricht der Prophet über eine letzte kriegerische Belagerung von Jerusalem, die stattfinden wird, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Es geht also hier um die große Drangsal, diese 3,5 Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus als König der Welt. Aber, wie wir an anderen Bibelstudientagen gesehen haben, nach der Entrückung der Gemeinde. Und das wird also nicht nur Jerusalem in Bedrängnis bringen, sondern auch die ganze übrige Landschaft. Juda ist eigentlich das Stammesgebiet von Juda im engsten Sinn rund um Jerusalem her. Also, wenn Jerusalem in Bedrängnis kommen wird, wird das nicht nur ein Problem sein für die Stadt, sondern selbstverständlich auch für das Land. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Was heißt es? Über Juda wird es kommen. Das heißt, das Verderben, das Unglück, der Krieg. Es wird das ganze Land Israel betreffen. Vers 3. Und es wird geschehen zu jener Zeit, Da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Bei zu jener Zeit habe ich in der Fußnote geschrieben, Fußnote 6, wörtlich an jenem Tag. Und das ist nun ganz wichtig, Beyom auf Hebräisch, das ist ein fixer Ausdruck, eine feste Redewendung im Hebräischen, die meint zu jener Zeit, zu jener Epoche. Beyom. Übrigens schon im Schöpfungsbericht. Da werden doch im Schöpfungsbericht, Kapitel 1, werden doch die sieben Tage dargelegt. Und dann in Kapitel 2 heißt es, eben wie der Herr Himmel und Erde gemacht hat. Ich schlage das genau auf. Das muss man wirklich vor sich haben. 1. Mose 2, Vers 1. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und alle hierher. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott gemacht hatte, indem er es machte. Dies ist die Ursprungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, da der Herr Gott Erde und Himmel machte. Jetzt wird hier das Ganze zusammengefasst, an dem Tag, da der Herr Himmel und Erde machte. Ja, aber es sind doch sieben Tage, warum heißt es an dem Tag? Beyom heißt eben zu der Zeit, als der Herr Himmel und Erde machte. Beyom kann meint eben eine Epoche, nicht einen 24-Stunden-Tag. Nur einfach dieser Ausdruck. Nicht, wenn sonst Tag steht, dann meint es Tag. Und, ja bitte. Wenn hier in der Bibel steht, ein Tag, meint es einen Tag, aber es ist so, dass die ganze Zeit dann zusammengefasst wird zur Zeit. Das haben wir übrigens auch in 4. Mose 7. Da haben wir die Geschenke, die die Fürsten der 12 Stämme machen. Und da kommt an jedem Tag kommt ein anderer Fürst, während 12 Tagen. Und abschließend wird dann gesagt, dass diese Fürsten das gebracht haben, Beyom, eben an dem Tag. Und da ist plötzlich wieder mit Beyom sind gemeint alle 12 Tage zusammengefasst. Also an beiden Stellen sieht man das. Und das ist nun wichtig, weil wir in Sacharja 12 immer wieder lesen, an jenem Tag, da werde ich. Und da muss man verstehen, es geht jetzt bei diesem Ausdruck nicht um einen bestimmten Kalendertag, sondern es geht um eine Epoche. Die Endzeit-Epoche. Also ich wiederhole, und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Jetzt, was ist Laststein? Das hebräische Wort Ma'amaseh, das übrigens nur hier in der Bibel vorkommt, meint einen schweren Stein, den junge Leute benutzten, um untereinander die Kräfte zu messen. Also wer den Stein, sagen wir, auf Brusthöhe brachte, der war schon sehr stark. Aber noch viel besser war der, der den Stein bis über den Kopf hob. Aber wehe, wenn er ihn dann losließ. Und so sagt Gott, er werde Jerusalem zu einem Test der Kraft machen. Für all die umliegenden Völker. Aber, der nächste Satz erklärt, jeder, der ihn aufhebt, wird sich daran schwer verwunden. Oder gewisslich verwundet, kann man übersetzen. Also Jerusalem wird mit anderen Worten eben Grund für totale Verrücktheit der umliegenden Völker und er wird Grund, um die militärische Stärke zu zeigen. Und darum rüstet die ganze Umwelt Israels wie verrückt auf. Und es ist so schrecklich, dass Amerika mithilft, und auch Russland, die Großmächte der Welt, helfen mit und rüsten auf, damit dann diese Völker schließlich ihre Kraft zeigen können in der Jerusalem-Frage.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sachaja, Vortrag 3.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.